Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FCB Inside Headlines hier auf unserem YouTube-Kanal. Servus auch an alle Podcast-Zuhörer und auch an Sebastian und Wirko, die wieder mit dabei sind an meiner Seite. Die Bayern sind in die Champions League reingestartet. Die erste Champions League-Woche ist absolviert. Sehr furios mit einem Kantersieg. Man ist jetzt Tabellenerster vorzeitig im neuen Liga-Format. Außerdem gab es interessante Aussagen von Eberl bezüglich Kimmich und von Freund bezüglich Davis. Auch da müssen wir über die Vertragsverlängerung beim FC Bayern München sprechen. Und ich würde sagen, wir starten auf jeden Fall rein mit dem Kantersieg in der Champions League. 9:2, unglaubliches Ergebnis gegen Dinamo Zagreb. Unglaublicher Sieg. Viel Gutes gesehen, zwischenzeitlich eine Phase gehabt, wo man eher gewackelt hat. Wirko, was ist dein Zwischenfazit? Vorne hui, hinten fui. Was ist jetzt wichtiger? Mehr Tore zu schießen, weniger zu kassieren? Wird es überhaupt möglich sein, in Zukunft immer viel, viel mehr Tore zu schießen wie gegen Zagreb? Wie bewertest du den Sieg der Bayern?
Ja, also erstmal muss man sagen, 9-2 klingt gut, war gut. Ich war im Stadion und ich muss sagen, ich glaube, es lief 11-12 Mal, kam das Jabba Dabba Duba. Es gab ja auch noch ein, zwei Tore, die nicht gegeben wurden. Und irgendwo mal, es klingt zwar blöd, aber irgendwann wurde man auch so feiermüde, weil irgendwie, als das letzte Tor gefallen ist, sagt, okay, jetzt noch eins, wann hören sie denn auf? Und Kane hätte ja kurz zu Ende auch mal den Seitfallzieher angesetzt. Also es war dann schon ein cooles Spiel, cooles Erlebnis im Stadion. Ja, es ist so ein bisschen paradox. Ich meine, die Bayern haben jetzt quasi einen sehr, sehr guten Start hingelegt in die neue Saison, haben jetzt gegen Kiel und Zagreb zwei Kantersiege gefeiert. Dann kam dann ganz schnell die Aussage, ja, es waren ja nur Kiel und nur Zagreb, aber auch das muss man schaffen. Man hat gesehen, dass sich andere Vereine in der Champions League schwer getan haben, auch gegen kleinere Clubs. Also das gibt 3 Punkte und die 3 Punkte sind wichtig im neuen Ligasystem, noch wichtiger, als sie davor waren. Und natürlich gibt es da auch, ich werfe da jetzt quasi 3 Euro ins virtuelle Phrasenschwein rein, es zählt immer der Grundsatz, du musst ein Tor mehr erzielen als der Gegner, um das Spiel zu gewinnen. Und ob du jetzt 9-8 gewinnst oder 1-0, ist ergebnistechnisch egal im ersten Moment. Aber klar ist auch, der FC Bayern hat mit Vincent Kompany einen ehemaligen Verteidiger als Trainer. Und natürlich sieht er es nicht gerne, dass du sozusagen Gegentore kassierst. Vor allem mit Blick auf den Spielverlauf jetzt gegen Zagreb. Da gehst du mit 3-0 in die Halbzeitpause und jeder in der Halbzeitpause fragt sich, okay, wie geht das aus, wie hoch geht das aus? Und dann die ersten 5 Minuten absoluter Tiefschlaf und dann fallen so 2 Tore. Und ich war umzingelt von Zagreb-Fans, die haben dann nochmal Luft gewittert. Und das war dann schon ein komisches Gefühl. Ich glaube, die hatten auch das 3-3 sozusagen auf dem Fuß, wo Ulle dann einen pariert hat. Also man sieht auch, dass so ein vermeintlich ruhiges, kontrolliertes Spiel wie in der ersten Halbzeit, wo die Bayern ja alles im Griff hatten, wo Zagreb kein einziges Mal im Strafraum, glaube ich, war, wie das ganz schnell kippen kann. Und das ist dann schon so ein Punkt, wo ich denke und überzeugt bin, dass sich das die Bayern, gerade der Staff und Kompany und seine Co-Trainer, das ganz genau anschauen werden. Am Ende hat man dann aber ganz klar gezeigt, sozusagen, wer die bessere Mannschaft ist. Man hat es gerade gebogen, man hat diese kurze Phase überstanden. Und im Basketball oder im US-amerikanischen Sport sagt man ja, Offense wins games, Defense wins championships. Also sprich, du kannst mit der Offensive mal ein paar Spiele gewinnen oder gewinnst Spiele, aber am Ende des Tages auf eine Saison gesehen brauchst du eine konstante Defensive, um auch einen Titel zu gewinnen. Und das trifft es, glaube ich, ganz gut. Also ich kann momentan damit leben. Ich bin Freund von vielen Toren. Wir waren letztes Jahr nicht unbedingt mit vielen hohen Siegen quasi verwöhnt und deswegen bin ich da zufrieden. Aber klar, man sollte diese Abwehrthematik nicht unter den Tisch kehren und sich nicht blenden lassen, dass man sozusagen jedes Mal 9 Tore schießt, sondern es wird auch deutlich engere Spiele geben und dann wird es auch entscheidend sein, wann man die Tore selbst schießt und wann man die Gegentore kassiert. Deswegen, ich würde es mal sagen, ist ein momentaner Schönheitsfleck beim FC Bayern, an dem man arbeiten kann, aber kein Grund zur Panik.
Sebastian, siehst du das kritischer? Ich meine, man hat vergangene Saison im Halbfinale der Champions League fast genauso leichtfertig das Spiel in wenigen Minuten hergegeben, nur war da der Gegner eben Real Madrid und da war dann auch das Endergebnis ein anderes, dass man gegen Dinamo Zagreb natürlich dann nochmal etwas aufs Gaspedal drücken kann und hoffen kann, dass man dann nochmal ein paar mehr Tore schießt als kassiert, ist klar. Glaubst du, dass die Defensive in der aktuellen Verfassung noch zum Problem werden könnte? Sind es kleine Nuancen, die noch abgestimmt werden müssen oder siehst du dann ein grundlegendes Problem und ja, Zagreb hat es nur einmal mehr offenbart und war eben einfach nur nicht gefährlich genug, um den Bayern dann wirklich weh zu tun?
Ich sehe es schon ein bisschen kritisch. Die Abwehr steht einfach nicht gut, gerade im Moment. Und wenn man sich die Mannschaften anschaut, natürlich ist es jetzt nicht schlimm, wenn man 9 Tore schießt, ob man jetzt 2 Tore kriegt, hätten sie auch noch ein drittes Tor kriegen können. Das ist nicht schlimm, aber wenn man sich die einzelnen Gegentore anschaut, dann ist es schon so, dass sich ein Muster abzeichnet. Unter Kompanie verteidigen die Bayern sehr, sehr hoch. Die Innenverteidiger sind sehr hoch. Die Außenverteidiger spielen sehr, sehr variabel. Also das hat man jetzt gegen Zagreb gesehen. Da hat sich auch Guerrero öfter mal abgewechselt, so auf der rechten Seite mit Kimmich. Da weiß man gar nicht, wer ist jetzt Außenverteidiger, wer ist jetzt gerade im Mittelfeld. Das ist sehr modern und das sieht nach vorne hin auch schon gut aus. Aber man hat ja halt hinten dann schon öfter mal Lücken, gerade so, wenn man sich einen Konter einfängt. Das war ja auch das eine Tor von Zagreb so. Und ich denke mir dann halt, wenn so eine Mannschaft, die wirklich fußballerisch begrenzt ist, wie Zagreb oder eine Mannschaft wie Kiel, die für mich auch ein Abstiegskandidat ist, oder ich bin mir relativ sicher, dass die absteigen werden, auch bei Zagreb würde ich sagen, dass sie eine der schlechtesten Mannschaften in der Champions League sind. Also ich würde eine Wette abgeben, dass die wahrscheinlich unter den letzten drei landen in der neuen Tabelle. Dann hatte man noch Wolfsburg, ist jetzt auch kein Spitzenteam in der Bundesliga. Da hat man auch 2 Tore kassiert und es ist halt schon auch immer dieses Muster. Wolfsburg war auch so ein Doppelschlag. Da hat man 2 Tore sehr schnell hintereinander gekriegt. Und ich glaube, da fehlt den Bayern halt die Konzentration. Und ich glaube schon, dass die Bayern, also ich möchte jetzt hier nicht schwarz malen oder keine Panik verbreiten. Ich glaube, dass die Bayern sehr, sehr stark drauf sind, auch gerade in der Offensivbewegung. Ich finde es einfach sehr interessant jetzt, was in den nächsten Wochen passiert. Jetzt kommen die ersten guten Gegner. Leverkusen wird ein Härtetest. In der Champions League gibt es härtere Gegner mit Barcelona, auch wenn die jetzt ihr erstes Spiel gegen Monaco verloren haben. Aber es wird härter und ich glaube, wenn sich die Bayern da nicht ein bisschen zusammenreißen und auch so ein bisschen finden oder vielleicht sogar was ändern, Hashtag Eric Dier, vielleicht sollte man ihn doch mal irgendwie versuchen reinzutun. Ich sehe das große Problem vor allem bei Upamecano und Minjae Kim. Jedenfalls, wenn sich da nichts ändert, dann könnte es halt auch mal sein, dass man 3, 4, 5 Tore vielleicht sogar kriegt gegen Leverkusen. Also es ist halt nicht die Offensive von Zagreb oder die Offensive von Kiel, sondern dann spielt man gegen einen Wirtz, dann spielt man gegen einen Boniface und die sind halt nochmal gefährlicher. Natürlich. In so einem Spiel reißt man sich auch noch mal ein bisschen besser zusammen und ist auch noch mal irgendwie aufmerksamer. Darum möchte ich keine Panik verbreiten, aber es ist schon ein Muster, das sich abzeichnet, dass man halt gegen Mannschaften, bis jetzt waren es eigentlich nur schwache Mannschaften, gegen die man gespielt hat, immer Tore kassiert hat und immer diese gleiche Art von Toren kassiert hat. Also da müssen die Bayern meiner Meinung nach schon aufpassen. Ich plädiere auch ein bisschen dafür, dass man jetzt dann in den großen Spielen auch auf Palinha setzt, der hinten, glaube ich, schon absichern kann. Ich hätte gedacht, dass er vielleicht gegen Zagreb kommt, aber ich denke, dass man da Analyse gesehen hat, wie schwach Zagreb eigentlich ist und da gesagt hat, okay, wir versuchen es dann doch mit der offensiven Ausrichtung und schießen viele Tore. Das hat ja auch funktioniert. Aber gegen Leverkusen können wir dann, glaube ich, Palinha von Anfang an sehen. Dann ist vielleicht auch die Defensive ein bisschen stabilisierter.
Ja, es wird auf jeden Fall interessant sein. Es werden ja immer wieder taktische Anpassungen vorgenommen. Auch die Startaufstellung ist ja immer wieder eine Überraschung, auch gegen Zagreb mit Guerrero, der unter anderem auch in der Offensive mitgespielt hat, mal als Rechtsverteidiger, mal im Mittelfeld, wie du es ja bereits erwähnt hast. Wird sehr interessant sein, was sich da in den nächsten Wochen abzeichnet, ob wir diese Variabilität beibehalten. Es gibt ja dann auch noch ein paar Namen, die ja so gesehen abgeschrieben aussehen, aber sich immer wieder stark zurückmelden. Dier hat sicher kein schlechtes Spiel gemacht. Goretzka hat sich mit einem Tor zurückgemeldet. Auch er könnte natürlich in der Innenverteidigung mal ein Thema werden. Ja, wenn er weiter so stark aufspielt, laut Didi Hamann ja sogar als Rechtsverteidiger möglich. Deswegen schauen wir mal, was Kompany für die nächsten Wochen bereithält. Genau, weiteres spannendes Thema, was in der Woche definitiv aufgekommen sind die Vertragsthematiken. Ich meine, jetzt ist das ganze Thema Neuzugänge erstmal ja kein Ding mehr bis zum Winter. Wichtig ist aber, Verträge, die auslaufen, definitiv entweder zu verlängern oder eben zu überlegen, wie es mit der Zukunft der Spieler weitergeht. Letzte Woche haben wir über Jamal Musiala gesprochen, als einen der größten, wichtigsten Namen, aber es gibt ja natürlich noch einige weitere Hochkaräter, wo die Bayern unbedingt oder ja vieles dran tun, die Verträge zu verlängern. Vieco, ein Name davon ist Kimmich. Jetzt gab es da sehr konträre Aussagen, sage ich mal. Einerseits hat Eberl sich hingestellt vor dem Kiel-Spiel und hat gemeint, das ist ein unglaublich wichtiger Spieler. Man will alles dran tun, dass er auch in Zukunft in München bleibt. Kapitän der Zukunft, da gab es viel lobende Worte. Andererseits kam dann aber, ich glaube, ja, einen Tag später eben die Doppelpass-Aussagen mit Kimmich, hat hat wohl mit PSG verhandelt oder da gab es Kontakte, die dann auch wieder für etwas Unsicherheit gesorgt haben. Also wie sieht es aktuell bei Kimmich aus? Kann man die Verlängerung da demnächst eintüten? Sieht es realistisch aus? Muss man sich Sorgen machen über andere Vereine, die jetzt ihre Chance wittern, um Kimmich dann eben in den kommenden Transferperioden für einen wirklich sehr günstigen Preis zu bekommen, weil ja eben die Vertragslaufzeit immer kürzer wird?
Das Thema Kimmich wird jetzt, glaube ich, in den kommenden Wochen sehr, sehr heiß beim FC Bayern, oder andersrum gesagt, es muss heiß werden. Das Thema wabert ja schon seit Monaten herum und die Gründe dafür liegen auf der Hand. Der Vertrag läuft Ende Juni 25 aus. Ich weiß noch, vor der Euro hieß es, okay, jetzt keine Gespräche zwischen Club und Spieler, weil es kommt EM. Kimmich ist voll auf die EM konzentriert. Nach der EM wird es Gespräche geben. Jetzt sind wir auch schon aber gute 3 Monate nach der EM und so wirklich konkret war es ja bisher nicht. Und du hast es gesagt, Eberl hat für mich auch sehr, sehr überraschend. Ich habe den Dopa live verfolgt und nun habe dann irgendwie kurz, war ganz baff, als er gesagt hat, ja, er hat mit PSG gesprochen. Und ich so, wie, er hat mit PSG gesprochen, ja. Und es gab ja Anfang des Jahres Gerüchte, dass PSG Interesse hat, dass man bei Bayern auch angeklopft hätte. Und wir wissen auch alle, beziehungsweise so sind die Regularien, du darfst erst ein halbes Jahr vor Vertragsende mit einem Verein offiziell sprechen, ohne deinen aktuellen Arbeitgeber zu informieren. Und dementsprechend war es wirklich so, dass PSG wohl bei Bayern angeklopft hat und gesagt hat, hey, Kimmich, dürfen wir mit ihm sprechen? Und da gab es dann auch wohl Kontakt. Und finde ich schon erstaunlich, dass der Eberl das einfach mal so nebenbei gedroppt hat. Und was dann aber auch ganz spannend war, er hat gesagt, ja, Kimmich soll der Kapitän der Zukunft werden, wenn Neuer und Müller, was ja in absehbarer Zeit passieren wird, spätestens 26, soll der neue Kapitän des FC Bayern werden, dann mit dem interessanten Nebensatz, aber dafür muss er erstmal verlängern. Also man sieht, Eberl will sich da nicht aus dem Fenster lehnen, er will dann irgendwie nicht sagen, ja, das kriegen wir schon hin oder das machen wir. Er hat ganz klar die Bereitschaft signalisiert, auch Kimmich hat des Öfteren gesagt, er fühlt sich wohl, Bayern ist der erste Ansprechpartner. Man hört und liest überall, er hat ein Haus gekauft, er hat eine große Familie, die wollen eigentlich nicht umziehen. Also die ganzen Rahmenbedingungen drumherum oder das ganze Setting, beide Seiten haben sich committed oder haben sich, sage ich mal, bereit erklärt, aber bisher gab es noch keine konkreten Gespräche, es wird nicht über Zahlen gesprochen. Ich weiß nicht, ob die Bayern da vielleicht so ein bisschen auf Zeit spielen, weil die Zeit gibt es nicht mehr, das wird eigentlich keinen Sinn ergeben, oder ob man sich nicht traut. Und jetzt kommt so die Thematik, die das Ganze so ein bisschen, heiß werden lässt, ist, es gibt ja die ganz klare Vorgabe seitens des Aufsichtsrats, dass man die Gehaltsspirale der letzten Jahre einfach durchbricht, dass man aufhört, die Kosten weiter nach oben zu treiben, sondern es gibt die klare Vorgabe, die Gehaltsstruktur muss angepasst werden, man muss wieder Gehaltskosten einsparen und das fängt auch bei Kimmich an. Und das ist auch so eine Thematik, wo ich halt mir denke, okay, auf der einen Seite willst du ihn zum Gesicht der Zukunft machen, du willst ihn zum Kapitän der Zukunft machen, dann willst du ihn aber quasi beim Gehalt runterverhandeln. Und das ist so, das könnte schon ein Thema werden, weil das passt nicht ganz miteinander. Ja? Wenn du jemanden wertschätzt, sportlich, menschlich, dann muss ich das auch im Gehalt spiegeln. Natürlich hat Kimmich ein sehr, sehr hohes Niveau, das darf man auch nicht vergessen. Diese Woche kam ja die neue vermeintliche Gehaltstabelle raus, die Sportbild da quasi geleakt hat oder präsentiert hat. Und da liegt er mit 20 Millionen Euro pro Jahr ich glaube sogar Top 3 oder Top 5. Und da ist natürlich wenig Luft nach oben. Es ist noch ein bisschen Luft nach oben. Man sieht, Harry Kane ist wohl mit kolportierten 24 der Topverdiener. Also könnte man aus Kimmichs Sicht ja argumentieren, hey, ich bin euer Zukunftskapitän und Gesicht, Aushängeschild, warum kann ich denn nicht auf das Kane-Niveau kommen? Also könnte er machen, ja. Von da gesehen, es wird spannend. Und wie gesagt, die Ausgangslage, ich persönlich finde, dass die Bayern nicht die beste Ausgangslage haben. Der Vertrag läuft aus, PSG ist in Lauerstellung, Man City ist in Lauerstellung, andere Topclubs. Wenn man ehrlich ist, kann sich ein Kimmich in der aktuellen Form, in dem Alter, mit einem auslaufenden Vertrag den Verein selbst aussuchen. Also wenn er sagt, Leute, ich bin bereit, was Neues zu machen, dann stehen sie alle Schlange. Er hat keinen Berater, das finde ich ganz angenehm. Ich glaube, das macht es für die Bayern auch angenehmer, dass dann nicht irgendwie die Berater im Hintergrund Geschichten liegen, forcieren und da den Druck erhöhen. Wir wissen alle, was Sahavi in der Vergangenheit gemacht hat bei Lewandowski oder jetzt auch zuletzt bei Tah. Sowas werden wir bei Kimmich nicht erleben. Er sitzt selbst am Verhandlungstisch. Aber für mich ist es 5 vor 12. Je mehr man wartet, desto unruhiger wird's. Und im Frühjahr wissen wir alle, im Frühjahr kommen die wichtigen Spiele in der Champions League. Da willst du nicht das ganze Vertragsthema offen haben. Also ich hoffe und gehe stark davon aus, dass bis zum Winter oder im Winter da Entscheidungen getroffen werden, sei es in die eine oder andere Richtung, dass wir da einfach einen Haken dran machen können und uns auf Sportliche konzentrieren können, vor allem der Spieler auch. Mir kann keiner erzählen, dass ein Spieler mit einem auslaufenden Vertrag im Januar, Februar nicht darüber nachdenkt, wie es im Sommer weitergeht. Das ist ein Mensch, das ist ganz normal, dass er das macht. Und dementsprechend wäre meine Hoffnung, dass das jetzt in den kommenden Wochen wirklich dann auch zu Ende geführt wird.
Man muss ja sagen, Kimmich spielt ja auch aktuell einfach extrem stark auf und ist natürlich im Visier vieler Vereine. Gerade Paris soll ja jetzt auch merken, dass mit dem Abgang der großen Stars einerseits die Einnahmen der ganzen Liga zurückgehen, andererseits aber auch die Trikoteinnahmen. Ich glaube, da könnte es auch demnächst wieder zu einem Wandel kommen, dass man da auf die ganz großen Namen setzen muss. Ein weiterer großer Name, wo noch ein riesengroßes Fragezeichen dahinter steht, den wir auch schon monatelang wo wir monatelang auf eine Antwort, auf ein Ergebnis warten, wie es denn in Zukunft weitergeht, ist definitiv auch Alphonso Davies. Sebastian, da hat sich jetzt Christoph Freund dazu geäußert und ich weiß nicht, ob man es schon als sehr direkte Ansage nehmen kann, aber ich würde auf jeden Fall anders in Gespräch reingehen, wenn ich mit dem Spieler tendenziell verlängern will. Und zwar hat er gesagt, hey, er muss erst einmal guten Fußball spielen, bevor man über eine Vertragsverlängerung spricht. Klingt es für dich schon danach, als ob da überhaupt keine Chance besteht oder haben die Bayern Davies noch nicht ganz abgeschrieben?
Ja, ich finde auch, das ist eine interessante Aussage und das ist einfach so ganz anders, als es bei den anderen Spielern, die in der gleichen Vertragssituation ist. Also über Kimmich würde man sowas nicht sagen. Gut, der bringt ja auch seine Leistung. Über Sané ist auch nochmal was anderes, weil er jetzt lange ausgefallen ist. Aber das zu sagen, heißt für mich schon, dass die Bayern jetzt nicht mehr wirklich ernsthaft dran arbeiten, mit Davies zu verlängern. Ich glaube, sie würden sich's überlegen, wenn es zu dem Preis wäre, den sie sich vorstellen. Aber ich glaube, die Bayern haben intern beschlossen und das wahrscheinlich schon im letzten Frühjahr, als Davies ein Angebot abgelehnt hat, dass man nicht nochmal hochgeht. Vielleicht hat man gesagt, dieses Angebot liegt weiter auf dem Tisch, wenn auch nicht offiziell. Aber ich denke, dass Davies sich was anderes vorstellt und ich glaube, dass man wirklich schon weit ist mit Real Madrid. Das Thema hat ja schon ewig gewabert und natürlich darf er das offiziell noch nicht sagen. Aber Real Madrid macht es sehr, sehr klug. Die haben öfter solche Transfers gemacht, auch die großen Transfers wie jetzt Mbappé, wo man sich wirklich anderthalb Jahre, zwei Jahre Zeit lässt, um so einen Deal einzutüten, die Leute kennenlernen, dann wird es vielleicht im ersten Versuch nichts. Und so war es ja wohl auch bei Davies. Da hat man auch gesagt, okay, wir zahlen da jetzt nicht viel Geld, sondern warten, bis er ablösefrei ist. Bei David Alaba hat es so funktioniert. Und das machen sie schon sehr, sehr geschickt, in Klammern gesetzt. Ich glaube, das wäre auch was, wo sich die Bayern eine Scheibe abschneiden könnten, wenn wir jetzt so diese Chaos-Panik-Transfers sehen, wie Sacha Boué zum Beispiel im letzten Winter, wo sechs Namen genannt werden und am Ende wird es dann am letzten Tag der Transferperiode doch ein anderer. Sowas gibt es bei Real Madrid halt nicht. Und ich glaube, dass die den Deal eigentlich schon eingetütet haben, dass die Bayern das auch wissen und dass man jetzt gerade mit diesem Spruch von Freund vielleicht auch ihm noch so ein bisschen einen mitgeben will, um Real Madrid zu sagen, naja, schaut mal, ihr kriegt jetzt einen Spieler, ja, ablösefrei, aber einer, der nicht mal unumstrittener Stammspieler ist im Moment, der auch keine herausragenden Leistungen bringt. Viel Spaß damit. Ich glaube, dass die Bayern auch wirtschaftlich rechnen. Alphonso Davies ist als Nobody gekommen, als Youngster. Dafür war er dann immer noch recht teuer. Ich glaube, so um die 15 Millionen haben die Bayern gezahlt. Aber das ist keine große Ablöse. Das hat er schon locker wieder eingespielt, wahrscheinlich gleich im ersten Jahr. Und darum ist es wirtschaftlich jetzt nicht der große Verlust. Er hat sein Gehalt dann immer einigermaßen gerechtfertigt. Man hat keine große Ablösesumme in ihn investiert. Und darum ist es wirtschaftlich kein großer Verlust. Und ich glaube, dass man sich schon im Frühjahr geeinigt hat, dass man da jetzt keine großen Sprünge macht und dann eher das Geld reinsteckt in Leute wie Kimmich und höchstwahrscheinlich auch in Sané.
Ja, ein Name, bei dem der wirtschaftliche Verlust definitiv größer wäre, ist Leroy Sané. Ich meine, für den haben die Bayern einiges an Geld auf den Tisch gelegt und da ist das Thema Vertragsverlängerung irgendwie komplett untergegangen. Eigentlich wollte man ja während der EM, beziehungsweise nach der EM oder vor der WM war man schon in guten Gesprächen, während der EM hat es dann ausgesetzt, nach der EM wollte man die wieder aufnehmen, dann kam die Verletzung. Jetzt ist Sané zurück, hat sein Comeback auch gegeben in der Champions League, wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich dann um Einsatzzeit kämpfen. Man muss sagen, Gnabry gerade extrem gut drauf, Olise extrem gut drauf, Coman ist auch nicht weg. Mit Tell hat man einen Youngster, der definitiv den Anschluss nicht verlieren will. Wie siehst du die Situation bei Sané, Sebastian? Glaubst du, dass sich da auch in den kommenden Wochen schon was tun wird? Oder wird die Entscheidung da auch zum Nachteil der Bayern wahrscheinlich auch immer weiter in die Zukunft rücken und man dann da auch wieder auch etwas in Panik verfallen könnte.
Also das ist eine ganz interessante Situation, weil bei den beiden anderen liegen die Leistungen halt auf dem Tisch. Bei Kimmich weiß man, der ist jetzt wieder in der Spur, der bringt starke Leistungen. Bei Davis schwankt so ein bisschen, darum lässt man ihn wahrscheinlich auch gehen. Bei Sané weiß man jetzt einfach nicht, über welchen Sané reden wir denn eigentlich. Der hat ein tolles erstes Halbjahr in der letzten Saison gespielt. Im zweiten Halbjahr ging es dann steil bergab, das war auch verletzungsbedingt. Diese Verletzung zieht sich jetzt halt auch schon sehr lange. Das ist auch nochmal ein zusätzliches Risiko. Bricht es wieder auf? Diese Schambeinsache ist ja wirklich was Kompliziertes. Das kann immer wieder kommen. Wie viel ist man da wirklich bereit zu zahlen? Ich glaube, das wird bei Bayern die Frage sein. Ich glaube, die Bayern sind da ein bisschen am Drücker, weil Sané macht mir schon sehr den Eindruck, als wird er sich sehr, sehr wohl fühlen. Man hat jetzt gerade das Video gesehen, als Thomas Müller da im Training gestolpert ist und er liegt dann da lachend auf dem Boden und man merkt auch sowieso immer, wie wohl er sich fühlt im Team und ich glaube auch im Verein. Ich glaube auch, dass er da bleiben will. Sané hat auch oft solche Signale gegeben und die Bayern müssen jetzt halt einfach auch ein bisschen auf den Markt schauen, neben der Leistung von Sané. Wer wäre denn bereit, überhaupt so viel Geld zu zahlen, wie man gerade für Sané zahlt, selbst wenn man 1, 2, 3 Millionen runtergeht, gibt es wohl selbst in der Premier League nicht viele Vereine, die so viel zahlen wollen und da muss man jetzt einfach sich an diesem Punkt annähern. Gleichzeitig glaube ich schon, dass Sané auch ein Spieler ist, der weiß, was für Qualitäten er eigentlich haben kann, der auch in diesem, der schon mal in England gespielt hat, also sich, glaube ich, auch wohlfühlt in diesem Kulturraum. Das heißt, er kann sich, glaube ich, schon auch vorstellen, nochmal in die Premier League zu gehen, vielleicht mal nach London zu gehen. So ein Club wie Arsenal könnte ich mir da vorstellen. Also ich glaube nicht, dass er alles mit sich machen lässt am Verhandlungstisch, aber ich glaube schon, dass die Bayern da am Drücker sind und wenn sie den Punkt finden, der auch für Sané gut ist und trotzdem, wo man ein bisschen Gehalt einsparen kann, dann sollte das eigentlich machbar sein, glaube ich.
Man muss da aber auch ganz klar sagen, die Bayern sind ja Sané auch in gewisser Weise was schuldig, Virgo. Wenn wir zurückblicken auf die Anfänge der gemeinsamen Zeit während Corona, Sané ist natürlich für eine stolze Summe rübergewechselt, hat dann aber beim Gehalt Abstriche gemacht, weil die Bayern gesagt haben, hey, Corona, viele Einnahmen fallen da weg, kannst du uns gehaltstechnisch entgegenkommen? Da hat Sané, ohne nachzudenken, ja gesagt, fühlt sich jetzt eben wohl, ist den Bayern damals entgegengekommen. Glaubst du, das ist dann so eine Sache, die jetzt auch nochmal Beachtung findet in den neuen Gesprächen oder glaubst du, dass man eben auch bei Sané dann ganz klar sagen muss, hey, man muss da an das neue, an die neue Gehaltsstruktur anpassen und da ist extrem wenig bis gar kein Spielraum.
Natürlich wird es dieses Thema, dass er damals in Bayern beim Gehalt entgegengekommen ist, ein Punkt sein, den die Spielerseite aufgreifen kann, das bestimmt mal in den Gesprächen fallen wird. Aber am Ende des Tages muss man auch ganz klar sagen, Fußball ist, oder jetzt bei dem FC Bayern gerade in der aktuellen Situation, ist ein sehr nüchternes Geschäft. Man hat hohe Kosten, man will die reduzieren und Sané hat einfach, auch wenn vielleicht unverschuldet oder sein Körper eben nicht will und kann, wie man es so möchte, er ist viel ausgefallen, er hat sozusagen auch große Down-Phasen gehabt. Ob die beiden jetzt was schuldig sind, weiß ich nicht, aber zumindest wird man das nochmal in die Runde werfen und es ist ein Argument, dass er auf der Sané-Seite sprich, dass die Gehaltsreduzierung vielleicht nicht so dramatisch ausfällt oder drastisch ausfällt. Aber ich denke auch, dass eigentlich so ein bisschen vergleichbar wie mit Davis, da ist aber eine positive Grundstimmung. Bei Davis hat man so das Gefühl, da ist so eine negative Grundstimmung, auch wegen dem Berater, der immer wieder Zoff macht und sich an die Öffentlichkeit wendet. Bei Sané ist man eher positiv gesonnen. Aber auch da, glaube ich, gilt das Credo, er muss jetzt zeigen, auch nach der OP, nach der Leisten-OP, man hat ihm ja sehr, sehr viel Zeit gegeben, wieder zurückzukommen, so wie Sebastian gesagt hat, ist es was, das wieder aufbricht. Er muss jetzt zeigen, dass er fit ist, konstant ist, in den großen Spielen abliefert. Und dann, denke ich, ist es viel einfacher mit den Verhandlungen. Jetzt in der Situation, wenn man jetzt an den Tisch geht, und das wird man ja bald tun, dann müssen die Bayern sich einfach absichern, weil Sané ist 28, wenn der jetzt einen neuen Vertrag bekommt für, weiß ich nicht, 15, 16 Millionen, dann sprechen wir auch wieder über ein Gesamtpaket von 60 Millionen Euro. Und das ist auch ein Batzen Geld. Das heißt, die Bayern wollen sich und müssen sich sicher sein. Und Sané muss sozusagen einfach durch Leistung überzeugen. Und am Ende des Tages ist es so ein bisschen wie bei Kimmich. Auch da darf man nicht viel Zeit verlieren. Aber ich denke, bei Sané sind alle Seiten positiver. Und da hat man sich auch öffentlich auch committed und sich gegenseitig angenähert. Ich denke, dass beide Seiten dann eine Lösung finden werden. Vielleicht kann es ja so eine Geschichte sein mit beim Fixum wird reduziert und das Variable bleibt gleich. Also gibt es ja viele Optionen, das man heutzutage machen kann. Und ich bin einfach, ich hoffe auch aus Fansicht, dass Sané zu Topform sozusagen sich wieder entwickelt, weil das brauchen wir, das braucht der Verein. Wenn man in dieser Saison was erreichen möchte, auch wenn jetzt Gnabry, Rolle sehr liefern, aber wir wissen alle, es gibt Höhen und Tiefen und da ist ein Sané in Topform, ist einfach ein Spieler, der ein Spiel im Alleingang mit einer Aktion entscheiden kann. Und ich würde es mir wünschen, dass in der Tat, dass es da noch ein Happy End gibt, ja.
Ja, da interessiert uns natürlich auch eure Meinung dazu. Heißt, schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr die Situation bei Kimmich, Davies und Sané seht. Klar ist, die Bayern-Bosse haben auf jeden Fall einiges zu erledigen. Im Winter dürfte es dann wahrscheinlich wieder heiß werden. Wie gesagt, schreibt gerne rein. Bei wem würdet ihr verlängern, bei wem nicht? Wie seht ihr die Thematik mit dem Gehalt? Den Artikel dazu findet ihr auch nochmal bei uns auf der Website auf fcbinside.de. Und ja, wir würden uns dann für diese Woche verabschieden. Am Wochenende steht Werder Bremen an und dann sehen wir uns kommende Woche wieder zu einer weiteren Folge Headlines. Vielen Dank an alle Podcast-Zuhörer und natürlich auch vielen Dank an alle Zuschauer. Servus, bis dahin.